90 plus on air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
Titelkampf in Italien und Vizekampf in der Bundesliga. Willkommen zu einer neuen Folge 90 plus on air Matchday hier bei meinsportradio.de. Wie immer blicken wir anhand von 5 Fragen auf das europäische Fußballwochenende und geben unsere 3 gewagten Prognosen ab. Mein Name ist Chris McCarthy und an meiner Seite sitzen heute der Marius Merck.
Servus, hey.
Manuel Behlert.
Servus.
Und der Steffen Kronwald.
Moin, moin.
Ja, am kommenden Wochenende erwarten uns mal wieder ein paar absolute Topspiele, unter anderem in Italien, aber auch der Krampf um Platz 2 in der Bundesliga und 2 weitere Topspiele aus Spanien und England. Verlieren wir keine Zeit, legen wir direkt los. Wir beginnen mit dem Meisterschaftskampf in der Serie A. Und hier erwartet uns am Wochenende ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Fernduell zwischen Napoli mit 69 Punkten und Juventus mit 65 Punkten, das allerdings ein Spiel weniger hat. Beginnen wir bei Lazio-Juventus. Wir fragen uns vorab, wer behält im Meisterschaftskampf in Italien die Nerven, Marius?
Ja, also erstmal können sich die Spielplanmacher rückblickend ordentlich auf die Schulter klopfen. Also was da irgendwann mal ausgearbeitet wurde, kommt an dem Wochenende voll zu tragen. Lazio gegen Juventus und Neapel gegen AS Rom ist tabellarisch absolut geglückt, der Fußball-Samstag. Dazu noch Milan gegen Inter am Sonntag, aber lassen wir uns erstmal dem Samstag widmen. Lazio empfängt Juve, Lazio ist momentan unglaublich formstark, ist zwar im Pokal ausgeschieden, hat aber in den letzten Spielen auch in der Serie A den tollen Offensivfußball weitergespielt. Sie haben deutlich die meisten Tore in der Liga geschossen, mit 64 Stück. In den vergangenen Wochen musste man zwar einen Rückschlag hinnehmen, als man in Neapel mit 4:1 verlor, aber ansonsten hat man dann wieder in der Liga die Form gefunden, 2:0 gegen Hellas Verona gewonnen und 3:0 bei Sassuolo gewonnen, also auch da sich wieder vor dem Tor formsicher präsentiert. In der Europa League hat man sich gegen Bukarest auch für die nächste Runde qualifiziert, nur eben in der Coppa Italia hat man gegen den AC Mailand den Kürzeren gezogen im Halbfinale. Da hat sich Milan im Elfmeterschießen durchgesetzt. Juventus ist auch seit Wochen in der Liga eigentlich total ungefährdet. Fast jede Woche wird das Spiel gewonnen, meistens sogar auch zu Null. Hervorzuheben ist da jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen das 7:0 gegen Sassuolo. Das Derby gegen Torino wurde auch mit 1:0 gewonnen. Im Pokal hat man sich qualifiziert. Nur in der Champions League im Hinspiel gegen Tottenham hat man gesehen, dass Juve auch verwundbar ist in der Defensive. Haben nach einer 2:0 Führung das Spiel noch 2:2 gespielt. Zeigt also, dass die alte Dame durchaus verwundbar ist und vor allem könnte das Lazio mit ihrer Offensivstärke in die Karten spielen.
Ja, Juventus mit 4 Punkten Rückstand und ein Spiel weniger. Also wenn Juventus um 18 Uhr am Samstag hier vorlegen kann, dann erwartet Napoli eine Menge Druck und Napoli muss dazu noch gegen einen richtigen Kracher ansteffen, gegen AS Roma.
Ganz genau, Neapel als Spitzenreiter hat jetzt volle Konzentration auf die Liga sich nehmen können, ist in der Europa League gegen Leipzig ausgeschieden und da war aber schon von vornherein klar, für Neapel wird's schlicht und ergreifend um die Liga gehen. Sarri, der Trainer, hat angekündigt, dass der Titel für die Stadt gewonnen werden soll, weil so viele Fans, Spieler und Mitarbeiter einfach auf diesen Titel hingearbeitet haben. Und der Fußball gibt ihnen recht, sie stehen völlig verdient auf dem ersten Tabellenplatz. Aber auch die Roma auf einem 5. Tabellenplatz, nur 1 Punkt hinter Inter Mailand und damit und 2 Punkten hinter Lazio Rom, hinter den Champions League Plätzen, ist natürlich in der Verfolgerrolle, nicht um den Meisterschaftskampf, aber dennoch um die Champions League Plätze. Und diese Chance will man ergreifen, da man ja auch gerade in dieser Saison eine bemerkenswerte Leistung in der Champions League gezeigt hat und da ja auch noch vollkommen offene Karten hat, was den Einzug in die nächste Runde geht. Und man will sich diese Chance wahren und Neapel natürlich auch ein Stück weit ärgern.
Ja, Steffen hat es angesprochen, Manu. Napoli arbeitet mit allen Mitteln nur an dem Titel. Also der Titel genießt absolute Priorität und ist wirklich eine Herzensangelegenheit geworden. Auf der anderen Seite haben wir Juventus, das diese Situation einfach sehr gut kennt und erfahrener ist. Wen siehst du da jetzt im Vorteil?
Im Moment sehe ich beide tatsächlich auf Augenhöhe. Also ich finde, Lazio gegen Juve und Neapel gegen Roma, da könnten beide tendenziell patzen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass einer von beiden patzt. Juve, wie du schon sagst, beherrscht das ganze Spiel ganz gut mit der Einteilung der Kräfte, mit dem nicht mehr machen als nötig. Und Neapel hat man gesehen, auch gerade in der Hinrunde, dass ab und zu bei der Doppelbelastung oder Mehrfachbelastung Federn gelassen wurde. Das war dann eher in der Champions League der Fall, als man beispielsweise überraschend den Donetsk verloren hat. Ich denke, dass das im Moment auf jeden Fall Neapel einen ganz kleinen Vorteil hat, nämlich einfach den, dass sie einen Punkt weiter vorne sind, da beide im Moment eigentlich keine Anstalten machen zu patzen. Sie spielen beide sehr guten Fußball, machen die Gegner mürbe. Neapel hat hervorragende Qualitäten im Ballbesitz, Juventus verteidigt überragend, hat in den letzten Wochen, abgesehen von dem Champions-League-Spiel, fast keine Gegentore kassiert. Neapel ist in jeder Situation in der Lage, Tore zu schießen. Also das ist, aber trotzdem sind sie beide die defensiv stärksten Teams der Liga. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich weiß nicht, ob Neapel irgendwann die Nerven verliert. Im Moment sieht es nicht danach aus, gerade weil sie sich eben auf diesen Wettbewerb konzentrieren und sonst keine Spiele mehr zu absolvieren haben. Ich würde sagen, also in den nächsten 3-4 Wochen sehe ich da jetzt keinen Wechsel an der Tabellenspitze, weil einfach beide im Moment so fokussiert sind und so stark sind, dass da keine Patzer drohen. Auch an diesem Wochenende bei den Top-Spielen eher nicht.
Also 2 Siege für dich, für die Favoriten?
Ja, eher schon. Also Juve sehe ich am ehesten noch gefährdet, weil es halt ein Auswärtsspiel ist. Aber Juventus hat jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Also von daher denke ich nicht, dass da was geht. Und Neapel ist für die Roma, die natürlich auch eine gute Saison spielt, aber dann doch schon ein paar Punkte dahinter ist, meiner Ansicht nach zu spielstark, gerade im heimischen Stadion.
Dann tippen wir mal durch die Runde. Marius, was sagst du?
Ja, also die Roma habe ich diese Saison schon ein paar Mal in Spitzenspielen gesehen. Da haben sie mich in der Regel nicht überzeugt. Jetzt auch gerade vergangenes Wochenende gegen Milan Punkte gelassen. Und auch in der Champions League bei Donetsk sich nach guter Halbzeit in der zweiten Hälfte dann sehr fahrlässig präsentiert. Deswegen glaube ich, dass Neapel durchaus weniger Probleme haben wird als Juventus. Ich denke, Neapel wird das Spiel 2-0 gegen die Roma gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Lazio Juventus einen Punkt klauen wird. Haben Juventus schon im Supercup vor der Saison geärgert. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel 1-1 endet.
Steffen?
Ja, Marius hat es angesprochen. Lazio weiß, wie man Juventus ärgern kann. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn sie hier mindestens einen Punkt mitnehmen. Wenngleich ich trotzdem sage, dass ich auf einen Auswärtssieg für Juventus tippe. In Höhe von 2-1, 1-0 auf jeden Fall nicht deutlich. Und wie die anderen beiden sehe ich auch Neapel vorne und tippe da auf ein 2-0 für Neapel.
Also Napoli scheint für euch alle auf jeden Fall schon mal die Nerven zu behalten. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter in der Serie A mit einem richtungsweisenden Mailänder Stadtderby.
Die World Golf Championship in Mexico City. Malte Asmus, Felix Haselsteiner und die Kollegen von golfpost.de kommentieren den Schlusstag des Turniers für dich live auf meinsportradio.de. Sei dabei, wenn sich die Besten der Besten gegeneinander messen. Am 4. März ab 21 Uhr im Web und in der App. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Willkommen zurück zu 90 Plus on Air Matchday. Unsere 5 Fragen an das europäische Fußballwochenende hier auf meinsportradio.de. Wir machen weiter in der Serie A, blicken ein paar Tabellenplätze weiter nach unten und haben hier einen weiteren Leckerbissen am Wochenende. AC Mailand empfängt Inter. Das Stadtderby sehr richtungsweisend. Milan kann mit einem Sieg den Abstand auf die Champions-League-Plätze, aber auch auf Inter auf Platz 4 verkürzen. Derzeit sind das 7 Zähler zwischen den beiden. Und ja, gute Grundvoraussetzungen und eventuell sogar ein Duell auf Augenhöhe, oder Manu?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass Milan im Moment die etwas bessere Serie hat. Der Trainerwechsel von Montella zu Gattuso hat auf jeden Fall gefruchtet. Sind defensiv stabiler. Das lebt Gattuso ja aufgrund auch seiner aktiven Karriere vor. Ich denke, dass Inter zwar immer noch in einer guten Position ist, aber die Favoritenrolle dieses Wochenende auf jeden Fall beim AC Mailand liegt. Damit sind sie im Pokal weitergekommen, haben also auch noch Rückenwind, haben sich in den letzten Wochen Schritt für Schritt an die Champions League Plätze herangearbeitet. Die Mannschaft spielt diszipliniert, die ist ziemlich effizient. Cutrone im Sturm sorgt dafür, dass Kalinic und André Silva keinen Stich sehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ähnlich wie im Hinspiel ein relativ ereignisreiches Spiel wird, auch wenn Gattuso mittlerweile Trainer ist und der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, Offensivspektakel zu lieben. Das Hinspiel endete 3-2 für Inter, da hat Icardi noch einen Dreierpack gemacht. Im Moment sind sowohl Icardi als auch Perisic zwar immer noch in einer ordentlichen Verfassung, aber eben nicht in der Überform, in der sie waren zu dem Zeitpunkt, als Inter noch Tabellenführer war. Also es ist auf jeden Fall eine Riesenchance für den AC Mailand, die jetzt auch unter der Woche, wie gesagt, den positiven Effekt aus dem Kopperspiel mitgenommen haben und jetzt vom Spiel in der Europa League gegen Arsenal natürlich in der Lage sind, sich mit so einem Derby-Sieg nochmal mehr Selbstvertrauen zu verschaffen. Also das könnte schon ein richtungsweisendes Spiel für die restliche Saison für Milan werden.
Ja, Manu hat es angesprochen, der Trainerwechsel als Initialzündung. Milan ist jetzt im Jahr 2018 ohne Niederlage. Steffen, hättest du Gattuso diesen Trend zugetraut?
Um ehrlich zu sein, keineswegs. Er hatte ja schon auf dem Niveau noch keine Trainerstation, aber in Sion hat er ja schon mal die Rolle als Spielertrainer ausgeübt. Und das war jetzt alles in allem nicht wirklich so überzeugend, dass ich sage, ich hätte ihm diesen Schritt bei ja doch seinem Verein zugetraut. Aber er hat seine Kritiker auch verstummen lassen. Die Leistung spricht für sich. Und dass man jetzt nach 26 Spielen wieder so knapp oder die Chance hat, wieder auf die Champions-League-Plätze zu rücken, das ist für die Milan-Fans natürlich ein kleiner Traum, weil man damit Anfang der Saison, gerade nach dem Start, trotz dieser teuren Transferperiode nicht mit gerechnet hat. Und von daher finde ich das überraschend, wie Gattuso das geschafft hat, die Mentalität, die er damals gelebt hat als aktiver Spieler, auf seine Spieler zu übertragen und dass sie diesen Fußball, den er lebt, auch umsetzen können.
Ja, das Selbstbewusstsein spricht auf jeden Fall für Milan. Marius, wie siehst du die Partie enden am Sonntag?
Also ich glaube auch, dass die Form eindeutig für Milan spricht. Inter hat nach tollem Saisonstart, die waren ja auch teilweise im Herbst Tabellenführer der Serie A, haben dann ab Dezember stark nachgelassen, waren viele Spiele hintereinander ohne Sieg. Das hat sich erst in den letzten Wochen ein wenig gebessert. Deswegen kann ich es mir gerade schwer vorstellen, ob Inter Milan natürlich gefährden kann. Auf der anderen Seite muss man auch erwähnen, dass es dass diese berühmten Derby-Gesetze gelten könnten. Also beim Derby, wie gesagt, wird gewisse Faktoren wie Form oder andere Sachen ein bisschen außen vor gelassen. Aber generell würde ich dazu tendieren, dass Milan am Sonntag Inter schlägt und weiter die Aufholjagd fortsetzt, was sowieso jetzt schon unglaublich ist. Der Punkteabstand zur Champions League lag fast mal bei 20 Punkten, glaube ich. Also man hat jetzt heute den ersten Tag im März, also ist durchaus noch drin, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und ich glaube, dass Milan ja auch am Sonntag im Derby da weitermachen wird und einen 2-1-Sieg über Inter feiert.
Manu, was sagst du?
Ja, würde mit dem Ergebnis-Tipp sogar mitgehen. Auch 2-1 für Milan.
Steffen, du auch?
Ich nicht. Ich sehe die Atmosphäre des Derbys dann doch so, dass es eine Punkteteilung geben wird und tippe auf ein 2-2.
Dann sind wir mal gespannt. Wir schalten mal weiter nach Deutschland in die Bundesliga. Wir haben es am Anfang der Sendung bereits angesprochen. Hier ist eher ein Krampf, um Platz 2 vorzufinden. Borussia Dortmund empfängt im Spitzenspiel am Samstag RB Leipzig. Und wie die anderen Kontrahenten hinter den Bayern haben auch sie in den letzten Spielen Punkte gelassen. Dortmund nur unentschieden gegen Augsburg und Leipzig sogar zu Hause gegen Köln verloren. Wir fragen uns vor dem Spiel, vor dem direkten Duell, wer sichert sich hier einen entscheidenden Vorteil in der Königsklasse, Manu?
Erstmal spielt Leipzig zu Hause und nicht Dortmund. Ich denke, dass das ganz, ganz schwer vorherzusagen ist. Also ohnehin, die Bundesliga bringt jeden, der sich mit dem Tippen beschäftigt in dieser Saison, an den Rande des Nervenzusammenbruchs. Das ist ja jedes Wochenende der absolute Wahnsinn. Das ist ja komplett unvorhersehbar. Wie du schon sagst, ja, in der letzten Woche, beide Mannschaften haben an einem Spieltag unnötig gepatzt. Dortmund hatte nach dem 1-0 gegen Augsburg auch eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit gespielt und hat dann komplett aufgehört mit dem Fußballspielen. Hatte, glaube ich, in den 30 oder 35 Minuten nach der Halbzeit keinen einzigen Torschuss. Leipzig hat ebenfalls geführt und hat auch auf einmal aufgehört, Fußball zu spielen. Was mich bei Leipzig am meisten stört, ist eigentlich die Tatsache, dass sie eigentlich gar keinen richtigen Ballbesitz-Fußball spielen können. Also es ist, selbst wenn sie führen, spielen sie schnell, spielen sie aggressiv. Ob obwohl es gerade in Führungspositionen deutlich besser wäre, mal das Spiel zu beruhigen und den Ball mal laufen zu lassen, den Gegner zu zeigen, dass man dominiert, dass man kontrolliert, dass einfach dem Gegner, dass dem Gegner bewusst wird, dass er komplett unterlegen ist. So hat man Köln dann durch Hektik, durch Abspielfehler, durch Ungenauigkeiten wieder ins Spiel gebracht, hat dann defensiv auch noch gepatzt. Der Kader gerade in der Defensive bei Leipzig ist relativ klein, jetzt auch durch die Verletzungen im Winter. Ich finde gerade Upamecano, der eine herausragende Hinrunde gespielt hat, den merkt man jetzt schon ziemlich an, dass er überspielt ist, dass er ziemlich viele individuelle Fehler macht, was in seinem Alter natürlich vollkommen verständlich ist. Jetzt kommen auch wieder nur englische Wochen mit zweimal Zenit. Ich weiß wirklich nicht, wer da am Wochenende die Fahne hochhalten wird oder wer sich da Vorteile verschaffen wird. Ich könnte mir auch ganz gut einen Unentschieden vorstellen zwischen beiden Teams. Also der Champions League Kampf oder Krampf, wie du es betont hast, das wird sich auch noch in den nächsten Wochen so hinziehen. Ich sehe im Moment keine Mannschaft von den 4-5 Bewerbern, die es gibt, die jetzt eine Serie hinlegen könnte. Dementsprechend sind es eben die direkten Duelle, die sind entscheidend, aber ich denke, dieses Wochenende wird keiner das direkte Duell für sich entscheiden.
Ja, was sagst du, Marius? Momentan der Krampf um Platz 2. Viele Leute streiten sich drüber, ist das ein Zeichen von der tollen Qualität der Bundesliga oder ist das eher ja ein Zeichen der fehlenden Qualität, dass sich hier keiner so wirklich durchsetzen kann oder auch will?
Ja, das wenn man sich die Spitzenkurve mal anguckt, dann muss man auch immer das so ein bisschen sehen, wie arg das die Mannschaften auch wollen, beziehungsweise wie arg das noch mit dem eigentlichen Saisonziel einhergeht. Ja, auf Platz 2 der BVB, die sollten schon. Schalke auf Platz 3, die würden schon gern. Frankfurt auf 4, die wissen, glaube ich, noch nicht, was sie eigentlich da vorne wollen, aber finden es ganz gut, dort zu sein. Leverkusen, die würden schon gern und fänden es auch ganz gut, wenn es klappen wird. Und Leipzig, die wollen unbedingt, aber können gerade nicht mehr. Also das alles zusammen trennt auch nur 3 Punkte. Und dementsprechend ist es auch so ein kleiner Schneckenlauf, wenn man sich das mal genau anguckt. Gladbacher sind ein bisschen wieder rangerutscht mit 4 Punkten jetzt Rückstand auf Leipzig. Aber grundsätzlich kann keine von den eben erwähnten Mannschaften auch nur annähernd Konstanz auch jetzt in der Rückrunde aufweisen. Am ehesten war das noch in der Vorrunde Leverkusen. Die haben jetzt auch 2-mal in Folge zu Hause verloren. Dortmund und Leipzig sind von der Qualität klar die 2 Mannschaften aus diesem Quintett, die total unter den Erwartungen bleiben. Es ist generell auch meistens mit Beteiligung der Mannschaften keine besonders attraktiven Spiele zurzeit. Gerade das Spiel vom BVB am Montag war auch ein Graus. Den Dortmunder fehlen momentan. Ja, die offensiven Ideen, die Qualität ist auf jeden Fall da, aber die Mannschaft schafft es halt momentan, das nicht auf den Platz zu bringen. Ähnliches bei Leipzig. Sie haben mit einer ähnlichen Mannschaft letztes Jahr überragenden Fußball gespielt, phasenweise auch zu Beginn der Saison. Wenn ich da überlege, wie das Hinspiel in Dortmund ausging, der 3-2-Sieg für Leipzig, was auch so ein bisschen das Ende der Ära Peter Bosch eingeläutet hat. Aber momentan kann ich mir da nur schwer ein Spitzenspiel da bei dieser Paarung vorstellen.
Und wem traust du am ehesten das Statement zu in dieser Partie?
Ich kann mir fast wieder vorstellen, dass keine Mannschaft es wirklich schafft, ein Statement abzugeben und hinterher alle unzufrieden sind, weil sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden trennen. Also ich denke, dass es ein 1-1 wird oder ein 2-2, aber vielleicht auch ein 0-0, aber 3-3 könnte es natürlich auch werden, jedes Lauf. Also ich denke, dass es eher 0-0 oder ein 1-1 werden wird mit nicht wirklich ansehnlichem Fußball.
Steffen, gehst du da mit oder denkst du, wir können da etwas Spannenderes erwarten?
Nein, ich gehe da voll und ganz mit. Ich denke einfach, also Peter Stöger hat die Dortmunder ein Stück weit stabilisiert, aber nicht wirklich vorangebracht. Und das merkst du auch in den Spielen immer wieder, ist der ja belebende Offensivfußball, für den Dortmund in den vergangenen Jahren stand, ist es nicht mehr oder ist nicht mehr viel davon zu sehen. Sie versuchen möglichst sicher in der Defensive zu agieren, was dann auch nur phasenweise gelingt. Und das schnelle Umschaltspiel ist nicht mehr so schnell, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Aber dennoch ist die Mannschaft, also ich sag mal so, die Mannschaft ist zu schlecht zum Gewinnen und zu gut zum Verlieren. Und bei Leipzig ist es aktuell einfach genauso. Sie haben gegen Köln, wie Manu gesagt hat, irgendwann ja das Fußballspielen eingestellt. Selbiges war schon im Heimspiel gegen den HSV der Fall. Da hat man 15 bärenstarke Minuten gezeigt, hätte 2-0 führen müssen und hat dann gedacht, ja gut, gegen das Keller gegen das Kellerkind aus Hamburg kannst du auch mal das Fußballspielen einstellen, hat sich gnadenlos gerecht. Punkte sind verloren gegangen und ja, jetzt gegen Dortmund ist es natürlich eine andere Herangehensweise, die Leipziger angehen müssen. Aber ja, ich sehe sie einfach nicht so stark, als dass sie Dortmund wirklich bezwingen können. Und auch deswegen gehe ich, wie Marius gesagt hat, ein 1-1 mit.
Ja, riecht ja alles ganz stark nach Unentschieden. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann geht es hier weiter mit 90plus on Air Matchday auf meinsportradio.de.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Willkommen zurück zu 90plus on Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir machen weiter in Spanien. Ein absolutes Spitzenspiel in La Liga. Der Tabellenführer Barcelona empfängt den einzig wahren Verfolger Atletico Madrid. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme besteht der Vorsprung von Barcelona nur 4 Punkte. Allerdings spielt Barcelona heute noch gegen Las Palmas. Trotzdem fragen wir uns jetzt vor dem Spitzenspiel, Steffen, kann Atletico den Abstand auf Barca halten oder vielleicht sogar verkürzen?
Ganz genau. Ich glaube, das ist das Fußballspiel, wo wirklich die ganze Fußballwelt hinschauen dürfte, sollte, müsste. Barcelona, wie du gesagt hast, spielt heute noch gegen Las Palmas, wird dort allerdings, ja, ich sag mal, mit Auge spielen. Sie werden Spieler schonen, die obligatorischen Außenverteidigerwechsel werden anstehen, wobei Alba ohnehin gesperrt ist, Semedo ist verletzt. Von daher werden wahrscheinlich Digne und Roberto die Position einnehmen. In der Liga ist man weiterhin ungeschlagen. Allerdings wechselte sich zuletzt, wenn auch wettbewerbsübergreifend, ein Sieg stets mit einem Unentschieden ab, sodass man so eine klitzekleine Achterbahnfahrt überstehen musste. Der beste Angriff trifft heute auf die beste Verteidigung. Ich glaube, das sagt alles über diese beiden Teams, worauf man hierbei achten muss, wobei Barcelona auch eine sehr starke Defensivreihe diese Saison hat. Dennoch hatten die Katalanen zuletzt immer wieder Störfeuer im Team. Dembélé war auf Partytrips zu sehen und das, obwohl er ohnehin noch nicht wirklich in Barcelona angekommen ist. Seine Spielweise, wenn man sich mal wirklich auf seinen Fußball bezieht, ist längst nicht das, was man von ihm erwartet hat. Er hat wirklich Stockfehler, Konzentrationsfehler. Es wirkt teilweise einfach lust- und bocklos. Und ja, die Summe, die für ihn investiert wurde, ist nicht mal im klitzekleinen Ansatz gerecht geworden, zu dem er auch immer mit Verletzung zu kämpfen hatte. Und ja, dennoch hat sich Barcelona von diesen Störfeuern nicht verunsichern lassen, hat jetzt jüngst gegen Girona einen doch sehr souveränen 6-1 Sieg nach Rückstand sogar ja erspielt. Und dementsprechend geht man auch fokussiert in die Spiele heute gegen Las Palmas und Sonntag gegen Atletico.
Ja, auf der anderen Seite, Atletico hat sich meines Erachtens etwas überraschend verschwächt in der Winterpause. Okay, ein Gaitán oder ein Carrasco haben nicht mehr ganz die Erwartungen erfüllt. Aber trotzdem, Manu, vielleicht ein Nachteil jetzt noch im Titelkampf oder nimmt man den sowieso nicht so ernst bei Atletico?
Ja, doch, ich denke, das nimmt man schon ernst. Ich glaube aber auch, dass das nicht so ganz freiwillig war, dass sie sowohl Gaitán als auch Carrasco abgegeben haben. Ich glaube, da spielt natürlich auch das die Abhängigkeit von den Investoren eine Rolle, was jeder, der Football Leagues gelesen hat, wird wissen, worauf ich anspiele. Also dass Atletico da tatsächlich teilweise dazu gezwungen ist, Spieler zu verkaufen, wenn der Investor das so möchte und dass dann die Spieler auch keine Chance haben, sich dagegen zu wehren und selbst wenn sie nicht nach China wollen oder sowas, dass sie dann trotzdem verkauft werden. Also das ist nicht alles nur, dass Atletico jetzt Spieler verkaufen wollte. Natürlich ist das ein Faktor jetzt auch für die restlichen Wochen in der Saison? Sie haben jetzt, glaube ich, nur noch 18 oder 17 oder 18 Feldspieler zur Verfügung. Das ist extrem wenig. Sie werden den Kader auch auffüllen müssen mit Spielern aus der eigenen Jugend mitunter. Müssen natürlich auch hoffen für die restliche Saison, finde ich, dass sie keine Verletzungen mehr bekommen. Die Spielweise von Diego Simeone ist natürlich auch so ausgelegt, dass es sehr viel auf Kompaktheit, sehr viel Wert gelegt wird, dass die Spieler auch die Lücken zulaufen, dass sie wirklich den Gegner vor große Probleme stellen, auf läuferischer und auch auf mentaler Ebene. Es wird jetzt darauf ankommen, eben die Spieler, die immer kurz davor stehen, wirklich richtig müde zu sein, dass man die rausnimmt. Und das führt aber meiner Meinung nach gerade bei diesem ganz kleinen Kader dann doch zu Problemen. Also ich glaube nicht, dass Atletico das schafft, die restliche Saison zu überstehen, ohne nochmal irgendwo zu patzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo mal die Luft einfach raus ist in irgendeinem Spiel, dass man irgendein Spiel benötigt, in dem es einfach, in dem man durchschnauft, in dem man nicht an die Leistungsgrenze gehen kann. Und das wird meiner Meinung nach auch der große Unterschied im Titelkampf sein. Dass Barca kann einfach mehr rotieren, hat einfach mehr Potenzial im Kader. Und das ist halt die Sache, die Atletico, finde ich, im Sommer unbedingt angehen muss. Die werden meiner Meinung nach 4, 5, vielleicht 6 Transfers im Sommer tätigen. Das Spiel am Sonntag, das ist natürlich so ein Spiel, wo Diego Simeone darauf hinfiebert. Also der wird Barca versuchen zu bearbeiten von der ersten bis zur letzten Sekunde. Da ist es auch ganz schwer, eine Prognose abzugeben. Ich würde zwar nicht denken, dass Atletico das Spiel gewinnt, aber ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass sie nicht verlieren. Also ich glaube noch nicht, dass der Meisterschaftskampf unbedingt jetzt am Sonntag entschieden wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Atletico nicht die Kraft und nicht die Qualität in der Breite im Kader hat, um das noch die ganze restliche Saison so durchzuhalten.
Marius, was denkst du? Gelingt Atletico eine kleine Überraschung, beziehungsweise kann Atletico das große FC Barcelona am Sonntag ärgern?
Ja, ich denke generell schon, weil Simeone auch seit Jahren, auch wenn die beiden Abgänge jetzt schon nochmal ins Gewicht fallen, vor allem beide Spieler, die ähnliche oder die gleiche Position begleiten, aber Simeone arbeitet eigentlich seit Jahren immer mit relativ kleinen Kader für Top-Team-Verhältnisse. Sie sind zumindest defensiv so gefestigt, dass Barca sich an ihnen aufreiben kann und auch ein wenig lustlos werden kann. Dann kann Atletico seine gefährlichen und auch sehr ekligen Konter setzen. Ich bin durchaus der Meinung, dass sie Barca ein wenig ärgern können am Sonntag. Ob sie auch tatsächlich in der Lage sind, das ins Ergebnis umzumünzen, also ob sie wirklich einen Punkt dort im Camp Nou klauen können, das wage ich eher zu bezweifeln. Barcelona wirkt für mich in dieser Saison sehr gefestigt. Manu schon gesagt, haben eine super Breite mittlerweile im Kader, haben das Neymar-Geld gut investiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Meisterschaftskampf so oder so nochmal spannend werden kann, selbst wenn Atleti am Sonntag Punkte klauen sollte. Und ich bin auch darüber hinaus mir relativ sicher, dass Barca das Spiel gewinnt. Gerade auch, weil Atletico in den letzten Jahren zumindest in der Liga wenig gegen Barcelona ausrichten konnte. Zwar in der Champions League, da haben sie so zweimal rausgeschmissen, als man sich in der K.O.-Runde getroffen hat. Aber in der Liga sieht das ganz anders aus. Und ich glaube auch, dass diese Serie auch nach Sonntag fortbestehen wird. Also ich glaube, es wird ein 3-1-Sieg für Barca.
Steffen, zu deiner Einschätzung kommen wir gleich bei unseren gewagten Prognosen. Blicken wir erstmal auf die Insel in die Premier League. Hier sind es die Tage der Spitzenspiele für Manchester City. Nach dem Ligapokalfinale gegen Arsenal müssen die Citizens heute am Donnerstag nochmal gegen die Gunners ran in der Liga und am Sonntag gegen den FC Chelsea. Aber Spitzenspielatmosphäre kommt bei aktuell 13 Punkten Vorsprung auf Manchester United nicht wirklich auf. Chelsea dagegen muss nach der Niederlage gegen Manchester United um die Champions League Plätze fürchten. Und Marius, du fragst dich, folgt für Chelsea jetzt der nächste Rückschlag?
Ja, also man muss natürlich jetzt erstmal sagen, dass das in dieser Woche, Entschuldigung, Herr Moderator, das erste Spitzenspiel für City ist, wo die Arsenal momentan auftritt. Nein, also das 13-0 im Carabao Cup Finale, die Namen dieses Wettbewerbs haben wir in der letzten Woche schon aufgezählt. Das war, nachdem City erneut bei Wigan schon zum dritten Mal in den letzten 5 Jahren im FA Cup ausgeschieden ist, haben sie wieder ihre Form gefunden. Also das Finale gegen Arsenal, das war schon wieder Pep Tiki-Taka vom Feinsten. Arsenal hat natürlich auch eine sehr schwache Leistung abgeliefert, muss man sagen. Dennoch kam das auch zustande, weil City so dominant aufgetreten ist. Sowieso stimmte die Form von City vor dem Pokal aus, 5-1 gegen Leicester in der Liga, 4-0 gegen Basel in der Champions League. Guardiola wird dann wohl am Sonntag seine beste Elf aufbieten können, da in der Champions League nach dem 4-0 im Hinspiel sowieso schon alles ja durch ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass Basel das im Etihad noch dreht. Darüber hinaus muss man wirklich sagen, dass City auch wieder am Sonntag eine Art von Fußball gespielt hat. Sowas habe ich selten von einer englischen Mannschaft gesehen. Bei 13 Punkten Vorsprung, die Liga ist eigentlich sowieso gegessen. Viel wichtiger ist das Spiel dann für die Auswärtsmannschaft. Chelsea ist nämlich nur noch Fünfter. Die Niederlage im Old Trafford am letzten Wochenende war ein großer Rückschlag. Vor allem war sie auch sehr unnötig. In der ersten Halbzeit ist man da super kompakt aufgetreten, hat dann irgendwann sogar angefangen, ein bisschen Ballbesitz zu haben, obwohl man sich am Anfang sehr defensiv präsentiert hat, hat United eigentlich damit auch gut in der eigenen Hälfte gehalten. Nur in der zweiten Halbzeit hat man dann sich komplett zurückgezogen, irrtümlicherweise. Eden Hazard wurde ausgewechselt, von da an war das Spiel dann gelaufen und mittlerweile ist Chelsea jetzt nur noch Fünfter, 2 Punkte Rückstand auf Tottenham, 4 auf Liverpool, 6 auf United. Wenn man das Spiel dann am Sonntag bei City verlieren sollte, wird es schon ziemlich eng mit der Champions League Quali und bei den Gerüchten um Hazard und Courtois, die dauerhaft anhalten mit Real Madrid, dazu die Gerüchte um Antonio Conte und seine sportliche Zukunft. Also wenn der Meister nicht schafft, sich für die Champions League zu qualifizieren, könnte es einen großen Einschnitt im Sommer bedeuten. Deswegen wohl das bisher wichtigste Spiel für Chelsea in dieser Saison.
Ja, Steffen, was denkst du? Chelsea, auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe am Sonntag. Manchester City muss zwar nicht, aber auf der anderen Seite eine Mannschaft, die so einen offensiven Fußball zelebriert, die kann vielleicht ohne Druck sogar noch besser spielen. Also welche Chancen schätzt du den Blues am Sonntag zu?
Ja, ich denke, dass die Störfeuer, die Mario schon angesprochen hat, sei es die Vertragsverhandlung von Courtois und Hazard oder auch die Position Conte, dass diese nicht spurlos am Team vorbeigehen und diese ewigen Unruhen im Team wirken sich dementsprechend auch auf die Leistung aus. Natürlich gibt's dann immer noch Spiele wie gegen Barcelona, wo man wirklich eine Top-Leistung zeigt und die dann wieder irgendwo rechtfertigt, warum Conte doch der richtige Trainer sein kann für dieses Team. Aber dann gibt's auch wieder Ausfälle, wo man dann gegen Watford 4-1 verliert. Jetzt jüngst jetzt für die Partie ist natürlich wichtig, dass du wieder per taktischer Einstellung auf diese Partie eingestellt wirst, um diesen Tiki-Taka-Fußball möglichst zu verhindern. Ähnliche Ausgangsposition, wie man sie schon gegen den FC Barcelona hatte. Und ja, du hast es schon gesagt, ein befreites Manchester City kann aufspielen, wie sie wollen. Ob da jetzt die beste Elf aufläuft oder ob es 1-2 Rotationen gibt, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz ist Pep Guardiola ein Trainer, der niemals verlieren will und das seinen Spielern so auch auf den Weg geben wird. Also es ist nicht gänzlich ohne Druck. Der kommt von der Trainerbank und dementsprechend wird die Mannschaft auch auflaufen. Und man darf sich freuen. Eine Prognose ist schwer zu sagen, aber im Zweifel sehe ich den kommenden Meister vorne und würde auf einen Sieg von Manchester City tippen.
Manu, dein Tipp?
Ja, ich sehe es ähnlich. Wie Steffen schon angedeutet hat, Antonio Conte und Chelsea ist sicherlich eine der wenigen Mannschaften, die in der Lage ist, das City-Offensivfeuerwerk ein bisschen zu dämmen und ein bisschen zu verhindern. Aber ich würde auch auf einen Sieg für City tippen. Nicht deutlich. 2-0, 2-1, so um den Dreh. Ich traue Chelsea auf jeden Fall ein Tor zu. Dafür haben sie das Personal in der Offensive. Gerade Willian, der in letzter Zeit für mich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlässt. Wie gesagt, also knapper Sieg für City. Aber es kann auch immer sein, gerade wenn du so einen komfortablen Vorsprung hast, dass du, ja, auch wenn du befreit aufspielst, dass du eben ein bisschen zu viel Schnörkel in deinem Spiel drin hast und dass das dann nochmal ruckzuck und unentschieden gibt. Aber das tut City auch nicht weh.
Marius, zu deiner Prognose kommen wir gleich. Wir machen noch mal ganz kurz Pause und dann geht es eben an diese angekündigten 3 gewagte Prognosen zum Wochenende.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Willkommen zurück bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir beschäftigen uns mit dem kommenden Fußballwochenende und sind jetzt auch schon bei unseren drei gewagten Prognosen angelangt. Wir fangen bei dir an, Manu, in der Bundesliga an den Abstiegsplätzen, und du behauptest?
Dass der 1. FC Köln im VfB Stuttgart die erste Pleite unter Taifun Korkut zufügt und sich dann damit an Platz 16 heranarbeitet. Ich finde, ja, Köln hatte diesen ersten kleinen Aufschwung nach der Winterpause. Der ging ein bisschen zu kurz. Es hat sich dann wieder Ernüchterung eingestellt durch Niederlagen. Jetzt dieser Sieg letzte Woche in Leipzig, bei dem man halt eben auch noch einen Rückstand gedreht hat, das kann mental gerade nochmal eine ganz wichtige, ganz wichtiger Bonus sein für den 1. FC Köln. Gerade jetzt, wo Köln so ziemlich den ganzen Kader zur Verfügung hat, Cosiello bei seinem Startelfdebüt gegen Leipzig absolut überzeugt hat. Stuttgart spielt unter Korkut bis jetzt ganz gut, hat auch überraschend viele Punkte geholt, hat sich vor allem ein bisschen von den Abstiegsplätzen distanziert. Aber ich traue Köln gerade zu Hause, gerade weil auch die Fans wissen, das könnte das entscheidende Spiel sein, wenn man das verliert und vielleicht sogar Mainz parallel noch gegen den HSV gewinnt, dann ist die Sache da unten so gut wie erledigt. Und ich denke, dass das halt auch so ein Punkt ist, der für die Kölner entscheidend sein kann. Da kommt es darauf an, ob Stefan Rutenbrück sein Team dann gerade mental so einstellen kann, wie es eben notwendig ist, um das Spiel zu gewinnen. Köln steht natürlich massiv unter Druck, aber das standen sie auch in Leipzig nach dem Rückstand. Und ich denke, dass einfach es ein ganz knapper Sieg wird, vielleicht auch ein unverdienter Arbeitssieg, aber das wäre den Kölnern im Endeffekt relativ egal. Ich tippe auf ein 1-0 für den 1. FC Köln, dass da unten im Abstiegskampf nochmal ein bisschen Spannung reinkommt.
Kommen wir zu dir, Steffen. Wir haben es bereits angekündigt. Barcelona gegen Atletico, und du bist etwas vorsichtiger.
Genau, ich sag, der Meisterkampf wird in Spanien am Sonntag um 18 Uhr endgültig entschieden sein. 18 Uhr einfach deshalb, weil das Spiel dann abgepfiffen wird. Wir haben schon angekündigt, oder was heißt angekündigt, wir haben schon vorhin ein wenig prognostiziert, welche Faktoren in dem Spiel ausschlaggebend sein können. Was noch nicht genannt wurde, ist der Faktor Antoine Griezmann, der den Katalanen Schmerzen zufügen könnte. Der Franzose hat allein in den letzten beiden Ligaspielen sage und schreibe 7 Tore erzielt. Gestern ein Viererpack gegen Leganés, ob es per Freistoß, Konter oder Kopfball war, spielte für den Franzosen gestern keine Rolle. Aber dennoch ist Leganés nicht Barcelona, und die Verteidigung um Piqué und um Titi wird die Mittel haben, um den Franzosen auch stoppen zu können. Und dementsprechend sag ich, dass Barcelona die Partie gewinnen wird. Der Vorsprung wird dann auf 7 bis 10 Punkte, je nachdem wie die Partie heute ausgehen wird, ausgebaut werden. Und gerade weil man dann kein direktes Duell mehr hat, wird dieser Vorsprung für Atletico nicht mehr aufzuholen sein.
Dann kommen wir zu dir, Marius. Das Spiel haben wir auch bereits angeschnitten. Chelsea gegen Manchester City. Und du bist dir bei deiner Prognose auch relativ sicher.
Nein, deswegen ist sie ja gewagt, aber zumindest wage ich mal diese Prognose, so kann man sagen. Ja, ich bin der Meinung, dass im Gegensatz zu meinen beiden Vorrednern Chelsea das Spiel am Sonntag um 17 Uhr bei Manchester City gewinnen wird. Gerade in den Topspielen hat Conte oftmals die richtige Taktik gewählt, hat sich in dieser Saison vor allem gegen kleinere Mannschaften blamiert, gegen größere eher nicht. Wie ich schon erwähnt habe, auch letzte Woche im Old Trafford war die Mannschaft eigentlich perfekt eingestellt für das Spiel. In der Champions League gegen Barcelona hat man gesehen, dass Chelsea-Mannschaften, die dem Ballbesitz zugeneigt sind, auf jeden Fall ärgern kann. Es ist ein fast Endspiel um die Champions League-Quali. Daher werden die Blues, wie Conte damals gegen Barca gesagt hat, wo sie das fast perfekte Spiel gemacht haben, bis auf den einen Fehler von Christensen, das dann letztendlich zum Ausgleichstreffer von Messi geführt hat, wenn sie diesmal das perfekte Spiel machen. Und deswegen wird Chelsea richtig ekelhaft mit 1-0 bei Manchester City gewinnen.
Dann sind wir mal gespannt. Wir sind am Ende angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch gut auf das bevorstehende Wochenende einstimmen. Hinterlasst uns gerne Feedback auf Facebook, Twitter oder auch iTunes, und wir hören uns nächste Woche wieder mit unseren Champions League Vorberichten am Montag, mit dem Premier League Rückblick am Dienstag und natürlich auch einer neuen Folge 90 Plus on Air Matchday hier auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.